SWR 2 Wissen.
Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion will auf einer Großveranstaltung seine Pläne für den Ausbau der Stromtrassen durch Nordbayern erläutern. Sie würden gebraucht, um die süddeutsche Industrie nach dem Atomausstieg mit Windstrom aus den nordostdeutschen Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu versorgen. Doch das stößt in den Gemeinden entlang der geplanten Leitung auf erbitterten Widerstand. Mehrere hundert Demonstranten sind mit Trillerpfeifen und Transparenten gekommen. Stoppt Megamasten steht darauf oder Mord auf Raten. Auch Stefan Rösle, CSU, der Landrat eines der betroffenen Kreise, lehnt die Pläne ab. Seine Haltung ist typisch für die Anti-Stromtrassenbewegung.
Es stellt sich die Frage, ob die Trasse überhaupt notwendig ist. Sollte es wirklich der Fall sein, dass der Bedarf besteht, dann aber nicht durch solche Landschaften, sondern dann die Trassen unter die Erde verlegen oder entlang die Autobahnen. Auf jeden Fall am Ende darf es keine Stromtrasse durch den Landkreis Donau-Ries, durch unser Ries geben.
Die hässliche Seite der Energiewende. Eine Sendung von Dirk Arsendorf.
Kohlekraftwerke sind Dreckschleudern, Atomkraftwerke gefährlich. In den nächsten Jahrzehnten sollen sie komplett durch erneuerbare Stromerzeugung ersetzt werden. Doch auch die Technik der Energiewende hat unschöne Folgen und Nebenwirkungen. Wird irgendwo in Deutschland ein Windpark, eine Hochspannungsleitung oder ein Speicherkraftwerk geplant, regt sich meist Widerstand. Dabei geht es häufig um Details, immer öfter wird aber auch die Notwendigkeit der Neubauten insgesamt in Frage gestellt, insbesondere in Bayern. Welche Großtechnik braucht die Energiewende? Und wie viel davon könnte durch eine intelligentere, dezentrale Struktur unserer Energieversorgung ersetzt werden? Hier ist eine der neuen Stromtrassen bereits im Bau. Schweres Gerät wurde über eine eigens errichtete Straße auf einen Kamm mitten im Thüringer Wald heraufgeschafft. Zwei Monteurstrupps aus Lettland und der Slowakei hängen in schwindelerregender Höhe an Gurten und verschrauben Metallstangen zu einem 80 Meter hohen Gittermast. Ein halbes Dutzend neuer Nord-Süd-Verbindungen mit einer Gesamtlänge von knapp 3000 Kilometern sollen das deutsche Stromnetz fit machen für die Energiewende. Jahrelang wurde über Ort und Länge der Kabel debattiert. Es gab Gutachten, Gegengutachten, Anhörungen und am Ende Entscheidungen. Niedergelegt im 160-seitigen Netzentwicklungsplan. Die sogenannte Südwest-Kuppelleitung, auch als Thüringer Strombrücke bekannt, ist der erste Abschnitt, der 2015 tatsächlich gebaut wurde. Bäume, deren Wipfel mit der Freileitung in Kontakt kommen könnten, müssen gefällt werden. Ein sogenannter Hangharvester erledigt das in einem Arbeitsgang. Direkt neben der Mastbaustelle liegt bereits ein großer Holzstapel zum Abtransport bereit. Doch so rücksichtslos wie früher wird die Trasse der neuen Hochspannungsleitung nicht mehr durch die Landschaft geholzt. Thomas Dockhorn leitet das Bauprojekt für den Netzbetreiber 50 Hertz.
Wir befinden uns hier an einem Weitspannfeld. Wir überspannen also dieses Tal hier im Thüringer Wald. Und alles, was dort im Tal steht, wird auch stehen bleiben können. Das ist alles gerechnet, geplant.
Nicht nur im Bergland, auch in der Ebene ist kein Kahlschlag unter der Freileitung mehr nötig. An einem bereits fertiggestellten Abschnitt der neuen Hochspannungstrasse ist das zu sehen. Sie verläuft parallel zur ICE-Strecke Nürnberg-Erfurt und der A71. In der Nähe der Masten, dort wo die Kabel besonders hoch sind, stehen die Bäume dicht an der Leitung. Nur in der Mitte zwischen zwei Masten, dort wo die Kabel tief durchhängen, mussten Bäume gefällt werden. Statt einer schnurgeraden Stromautobahn ist so ein geschwungener Waldrand mit größeren Lichtungen entstanden. Und diese Grünflächen können landwirtschaftlich genutzt werden. Der Agraringenieur Rocco Hauschild ist bei 50 Hertz für das sogenannte ökologische Schneisenmanagement zuständig.
Es geht speziell hier um diesen Wald, der in die Schneise sozusagen hineinragt. Das wären genau diese Gehölze, die bei früherer Vorgehensweise also komplett entfernt worden wären. Relativ dunkler Wald, Hauptbestandesbildner Fichte, Kiefer Und dazwischen, dort wo auch mal ein bisschen Licht zum Boden kam, dann die Arten, die an diesem Standort eigentlich typisch sind. Wir haben also auch hier Bäume dabei, wie die relativ seltene Elsbeere, so ein absoluter Zeigerbaum für standortgerechte Laubmischwälder, denen wir jetzt im Prinzip eine Chance geben. Ziel ist einfach immer, eine gewisse Strukturvielfalt dauerhaft auf dieser Schneise zu haben, auch wenn auf Teilflächen immer mal wieder auch Gehölze entfernt werden müssen.
Rocco Hauschild und seine Kollegen sind von der Notwendigkeit der Stromtrasse überzeugt. Und sie haben sich viele Gedanken gemacht, wie sie den Eingriff in die Landschaft möglichst gering halten können. Entsprechend empört waren sie, als Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer Anfang 2015 plötzlich damit begann, gegen vermeintliche Monstertrassen zu wettern, als habe es den 10-jährigen Planungs- und Genehmigungsprozess, an dem das Bundesland Bayern von Anfang an beteiligt war, nie gegeben. Dirk Manthey ist beim Netzbetreiber 50 Hertz für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er hatte die Planung auf dutzenden Versammlungen gegen pfeifende Wutbürger verteidigt.
Wir haben natürlich das als schweren Tiefschlag empfunden, dass ein mit Bundesgesetz verabschiedetes Vorhaben auf Landesebene so ausgehebelt wird. In dem Moment können Sie ein Planungsgespräch nicht mehr führen. Es ist ja völlig verständlich, die Bürger appellieren an ihre politischen Vertreter, hilf mir hier raus. Wenn die Politik in diesem Moment darauf eingeht und sagt, ich revidiere meine politische Entscheidung von gestern, sind wir aus der Umsetzung eines Vorhabens raus. Als ich 2012 mal gefragt wurde von einem japanischen Journalisten, ob wir denn die Energiewende schaffen, ganz selbstverständlich geantwortet, natürlich, wir haben alle ein großes gemeinsames Ziel und die Probleme dahin und die Diskussion, die werden wir schon führen und dann kommen wir auch zu einem Ergebnis. Ich bin mir nicht mehr so sicher wie damals.
Nach dem Veto aus Bayern fasste die Bundesregierung Ende 2015 den Beschluss, Hochspannungsleitungen künftig vorrangig unter die Erde zu legen. Die Trassenplanung musste deshalb Anfang 2016 bei Null neu beginnen. Die Fertigstellung wird sich um mindestens 3 Jahre verzögern und die Baukosten steigen um mehrere Milliarden Euro. Dagegen steht die Hoffnung, dass künftig wesentlich weniger Einsprüche und Klagen den Stromnetzausbau behindern. Doch diese Erwartung könnte trügen. Denn auch Erdkabel sind nicht ohne Folgen und Nebenwirkungen für die betroffene Bevölkerung. Hier ist das bereits zu besichtigen. Ein schnurgerades dunkelgrünes Band zieht sich an der münsterländischen Kleinstadt Rasfeld vorbei, auf beiden Seiten von kleinen Holzpfählen gesäumt. Darunter liegt Europas erste große Hochspannungsleitung, die nicht in luftiger Höhe verlegt wurde. Seit 2007 hatte die Bürgerinitiative Pro Erdkabel NRW dafür gekämpft. Gabi Bischop ist ihre Sprecherin.
Bei Freileitung entsteht ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld. Also man kann gesundheitliche Gefahren nicht zu 100% ausschließen. Dann sieht man auch, dass Freileitung in der Größenordnung das Landschaftsbild verschandeln. Der Werteverlust der Immobilien ist auch noch wichtig. Also es gibt auch Hinweise darauf, dass Häuser, die in der Nähe von Freileitungen stehen, sehr schlecht zu verkaufen sind, weil jetzt in letzter Zeit die Menschen eben auch sensibilisiert sind.
Doch unsichtbar ist das 3,4 Kilometer lange Rasfelder Erdkabel nicht. Dort, wo es an Anfang und Ende mit der Freileitung verbunden ist, ragen 2 fußballplatzgroße sogenannte Kabelübergabestationen in den Himmel. Und der Aufwand für die Verlegung war enorm. Ludger Jungnitz ist der Projektleiter beim Netzbetreiber Amprion.
Die besondere Herausforderung war dann, dass wir hier häufig wechselnde Böden haben und diese auch noch fließen, von kiesig-sandigen Böden zu lehmhaltigen Böden zu Tonböden. Diese mussten alle separat voneinander zwischengelagert werden und auch in umgekehrter Reihenfolge wieder rückgebaut werden.
Bis sich der Boden gesetzt hat, wächst Rotklee auf der Schneise. Erst nach einigen Jahren darf sie wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Und während eine Freileitung in wenigen Wochen errichtet ist, dauerten die Arbeiten am Rasfelder Erdkabel 1,5 Jahre. Bürgermeister Andreas Grotendorst erinnert sich nicht gerne daran.
Der ökologische Eingriff insgesamt ist natürlich nicht zu unterschätzen. Die Baustelle an sich war viel größer und viel umfangreicher, als wir uns das vorgestellt haben. Man hatte wirklich das Gefühl, es wird eine Autobahn um Rasfeld gebaut. Sehr viel Lkw-Verkehr hat dort stattgefunden. Man hat ja wirklich 60 Zentimeter ausgekoffert. aufbereitet und dann wieder mit Betonmischern reingefahren. Das waren also erhebliche Verkehrsbelastungen. Und die Einschränkung für die Landwirtschaft, die sich jetzt in den Folgejahren ergeben werden, muss man abwarten.
Während eine Freileitung rund 1,5 Millionen Euro pro Kilometer kostet, schlug das Erdkabel mit dem sechsfachen Betrag zu Buche. Besonders teuer war die Unterquerung einer Bundesstraße und zweier Ölleitungen. Wo ein Erdkabel Flüsse, Wälder oder felsigen Untergrund passieren müsste, wären Aufwand und Kosten sogar noch deutlich größer. Der Bürgermeister warnt die vielen Besucher, die sich jetzt bei ihm über die Vorzüge eines Erdkabels informieren wollen, denn auch vor zu viel Euphorie.
Man kann Rasfeld jetzt nicht einfach kopieren, sondern man muss sich vor Ort ganz genau die Gegebenheiten anschauen und gucken, wie groß ist der Eingriff in die Landschaft, wenn ich dort die Freileitung baue oder wenn ich das Erdkabel baue. Am Anfang ist man, glaube ich, ganz froh, aber Erdkabel ist kein Allheilmittel.
Aus den Augen, aus dem Sinn. So leicht kann man die negativen Begleitumstände der Energiewende nicht loswerden. Eine Stromversorgung, die sich zu 100% aus erneuerbaren Quellen speist, braucht Windparks, Solaranlagen, Kabel, Stromspeicher und eine intelligente Steuerung. Und all diese Komponenten hängen eng zusammen. Wird an der einen Stelle gespart, muss das an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden. Was hier surrt, sind die Transformatoren eines der größten Umspannwerke Deutschlands. Angeschlossen sind die 5 Pumpspeicherwerke der Schluchsee AG im Südschwarzwald. Im Auftrag der Energieriesen RWE und NBW sorgen sie für ein Viertel der Speicherkapazität im deutschen Stromnetz. Bereits 2008 hat die Planung eines Neubaus begonnen, der die Leistung noch einmal verdoppeln soll. Kostenpunkt 1,6 Milliarden Euro. Andreas Schmidt war für die Erstellung des technischen Konzepts verantwortlich.
Um den Strom aus Erneuerbaren wirklich auch effizient und kostengünstig letztendlich für uns als Verbraucher verfügbar zu machen, braucht es Speichermöglichkeiten. Und deshalb planen wir hier im südlichen Schwarzwald ein Pumpspeicherkraftwerk. Wir haben hier sowohl die topografischen als auch die geologischen Möglichkeiten für eine Anlage dieser Art. Wir haben hier Grundgebirge, Gneis und Granit und auf und in diesem Grundgebirge können wir unsere Anlagen sicher anlegen.
Wenn Wind und Sonne mehr Strom liefern, als im gleichen Moment gebraucht wird, sollen Pumpen gewaltige Wassermengen auf den 1020 Meter hohen Abhau pumpen. Die Bergspitze musste dafür gesprengt und in eine Betonwanne verwandelt werden. Machen sich Wind und Sonne rar, Fachleute sprechen dann von einer Dunkelflaute, schießt das Wasser durch ein Kraftwerk zurück ins 600 Meter tiefer gelegene Unterbecken. Eine der größten Staumauern Deutschlands würde dafür das idyllische Haselbachtal absperren.
Hier unten haben wir ein Wildgehege, das wird zerstört werden, also das Naherholungsgebiet für die Stadt Bad Säcking und für die Gäste und für die Kurgäste vor allem. Und wenn Sie dran denken, irgendwas wird an der Heilquelle zerstört, dann hat Bad Säcking den Namen Bad nicht mehr. Im Raumordnungsverfahren waren heftige Einwendungen, die sehen eine Gefährdung ihrer Stadt. Ganz klar.
Der Biologe Michael Peter ist Sprecher der Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt gegründet hat. Große Sorgen macht er sich auch um die bislang ungestörte Natur auf der Spitze des Abhau.
Es ist kein ausgewiesenes Vogelschutzgebiet, aber wir haben sehr viele besondere Arten, die im ganzen Gebiet vorkommen, vor allem hier in dem geplanten Beckenbereich. Zum Beispiel der Steinschmetzer, das ist eine Art, die seit 20, 30 Jahren nicht mehr vorgekommen ist und jetzt hier auch wieder gefunden worden ist. Wir haben fast keine Vorbelastung an Lärm und Gestank hier oben. Und wenn dann 5 Jahre LKWs laufen, allein um diese Oberboden abzubauen, wegzumachen, hinzubringen, auf die Deponien haben sie mehrere hundert, ich glaube 400 LKWs pro Tag. Das ist ein hohes Opfer, das der Kreis hier leisten muss oder soll oder wird. Und da wehren wir uns einfach dagegen, dass hier alles unser Gebiet abbekommt.
Vor Ort ist der Widerstand stark, nicht nur rund um Bad Säckingen. Droht eine Großbaustelle, sammeln lokale Bürgerinitiativen schnell tausende Unterschriften. Fachleute sprechen von einem Akzeptanzkrater. Je weiter die Menschen von der konkreten Maßnahme entfernt sind, desto größer ist ihre Zustimmung. In repräsentativen Umfragen befürworten regelmäßig über 90% der Deutschen die Nutzung von Wind- und Solarenergie. Kohlestrom kommt dagegen nur noch auf 22%, Atomstrom sogar nur auf 17% Zustimmung. Doch die für die Energiewende nötigen Baumaßnahmen lehnen viele trotzdem ab. NIMBY wird diese Haltung gerne genannt. Die Abkürzung steht für Not in my backyard, nicht in meinem Hinterhof. Wenn die Soziologin Katja Pietzner vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie Dialogveranstaltungen moderiert, stößt sie häufig auf diesen Typus, hat aber auch Verständnis dafür.
Solange der Bürger nicht wirklich in der Lage ist zu erkennen, dass dieser kleine Aspekt, diese kleine Leitung im Prinzip ein großes Ganzes, im Prinzip die gesellschaftliche Energieversorgung umfasst und das nicht in diesen Kontext auch stellen kann, also sprich die Wichtigkeit und auch nicht die Einsicht in diese Notwendigkeit gelangen kann, solange wird es vor Ort immer wieder auch zu Problemen kommen.
Das zu ändern ist nicht einfach, denn die Hälfte der Deutschen hat noch nie etwas vom Netzentwicklungsplan gehört. 3/4 gaben in einer repräsentativen Umfrage an, sich auch nicht dafür zu interessieren. Nur 3% haben schon einmal an einer Informationsveranstaltung zum Thema teilgenommen. Wer das ändern will, muss mehr bieten als einen Abendtermin, bei dem Experten vom Podium aus referieren und anschließend ein paar Nachfragen beantworten.
Also wir haben festgestellt, dass natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen es immer darum geht, Meinungsmache durchzusetzen. Das heißt, man will seinen Weg vertreten und tut dies nach Möglichkeit auch mit allen Mitteln, also mit allen rhetorischen Mitteln, die einem so zur Verfügung stehen, wenn man da sehr geübt ist. Die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war, wenn man in eine wirklich ernsthafte, offene Diskussion geht, dass die Lauten oftmals leiser werden und die Leisen oftmals lauter werden. Wenn man sich die Mühe macht, diese Personen mit einzubeziehen und nicht nur Akteure, die sowieso schon sehr aktiv sind, dann bekommt man ein ganz anderes Bild. Dass es natürlich viel Arbeit ist und dass man das nicht bei jedem Bauvorhaben, bei jeder Maßnahme umsetzen kann, ist auch klar. Aber der Versuch ist es wert. Man kann ja auch aus diesen einzelnen Beispielen sehr viel auch für andere lernen.
Immerhin, die meisten Bürgerinitiativen verfügen durchaus über großes Fachwissen. Häufig nutzen sie es, um zu zeigen, dass die Maßnahme, gegen die sie kämpfen, gar nicht nötig wäre, wenn das Gesamtsystem entsprechend angepasst würde. Fehlende Speicherkapazität an einem Ort könnte zum Beispiel durch ein stärkeres Leitungsnetz ausgeglichen werden. Besonders beliebt ist der Verweis auf ein dezentrales, intelligentes Netz. Die Idee, anstatt die Stromerzeugung an den Bedarf anzupassen, richtet sich der Bedarf nach der lokal verfügbaren Strommenge. Haushaltsgeräte, bei denen es egal ist, zu welchem genauen Zeitpunkt sie laufen, werden zum Puffer im Stromnetz. Das funktioniert über den Preis. Der wird permanent auf Angebot und Nachfrage ausgerichtet. Wäschetrockner oder Tiefkühltruhe springen dann erst automatisch an, wenn der Preis niedrig, Strom also überreichlich vorhanden ist. Voraussetzung dafür ist allerdings der flächendeckende Austausch klassischer Stromzähler gegen sogenannte Smart Meter. Der Elektrotechnik-Ingenieur Henry Blume ist beim Bremer Stromversorger SWB für die Erprobung dieser Technik zuständig.
In den Pilotprojekten hatte ich selber ein entsprechendes Gerät natürlich zu Hause. Wenn man technikbegeistert ist, ist das schon ja, ganz nett anzusehen, was damit möglich ist. Man sieht dann aber auch schnell, dass dieses Thema Datenschutz nicht ganz ohnehin ist, weil man bekommt doch einen Einblick in das Verbrauchsverhalten eines Kunden.
In den per Smart Meter gesammelten Verbrauchsdaten sind nämlich viele Informationen über das Privatleben versteckt. Selbst die Frage, welches Fernsehprogramm im Wohnzimmer lief, lässt sich daraus rekonstruieren. Eigentlich sollten Smart Meter schon vor Jahren eingeführt werden, doch die Verabschiedung der notwendigen Gesetze hat sich immer wieder verzögert. Verbraucherverbände wehren sich heftig und das nicht nur wegen der Gefahr für den Datenschutz. Auch die Kosten seien wesentlich höher als die Einsparmöglichkeiten. Und am Ende könnte beim Strom ein ähnlicher Wirrwarr an Tarifen entstehen, wie er schon heute fürs Handy üblich ist. Noch komplizierter wird es, wenn das intelligente Stromnetz nicht nur den Verbrauch, sondern auch die Erzeugung erneuerbarer Energie steuern soll. Schließlich haben ja schon weit über 1 Million Haushalte in Deutschland Solarzellen auf dem Dach. Beim Strom sind sie also sowohl Konsumenten als auch Produzenten. Fachleute sprechen von Prosumern.
So, sind wir an meinem Hof angelangt.
Hermann Reichardt ist ein solcher Prosumer. Wäre die Energiewende ein Mensch, wahrscheinlich sähe sie aus wie der kräftige, hellblonde Landwirt aus dem Allgäu. Er trägt Jeans, hat die Ärmel des Baumwollhemds hochgekrempelt und strahlt über beide Backen. Wie gemalt liegt sein Milchviehbetrieb zwischen saftig grünen Weiden etwas außerhalb der 2500 Seelengemeinde Wildpolsried. Auf dem Hof parkt ein Elektroauto, auf den Dächern von Wohnhaus und Ställen glitzern Solarmodule. Hinten am Hang drehen sich die Rotoren des Bürgerwindparks. Die Sonne lacht aus blauem Himmel, es geht eine frische Sommerbrise. Reichard ist auf dem Weg vom Land zum Energiewirt. Das bedeutet mehr Arbeit am Computer, weniger im Stall.
Photovoltaik war natürlich für mich auch damals ganz entscheidend der Arbeitsfaktor. Was muss ich an Arbeitsstunden investieren, um die weiterhin in Betrieb zu halten?
Jetzt sind sie über 10 Jahre eigentlich drauf. Die Module, Garantie hat man verlängert oder erhöht. Die haben noch volle Leistung, also nicht so, dass sie abgefallen sind. Und ich rechne also auch mit, auf jeden Fall mit 30 Jahren. Und danach, dass ich einfach also für mich selber noch einen günstigen Strom habe. Das war eigentlich schon der, damals der Ausschlag, dass man sagt, ja, später mal wirklich einen günstigen Strom zu haben. Ich habe alle Anlagen immer zu 100% aufgenommen. Und dafür habe ich das Geld bekommen. Einfach nur durch das EEG in dem Bereich. Die anderen Leute haben sich ein bisschen anstecken lassen danach.
Anderswo gibt es vielleicht maulige Nimbys. Hier nutzen die Menschen die Chancen, die ihnen das EEG bietet, das Erneuerbare Energiengesetz. Der Abnahmepreis für den Strom, den Windräder und Solardächer erzeugen, ist auf 20 Jahre garantiert. So etwas gibt es in der Landwirtschaft nicht. In Wildpolsried hat die Energiewende längst stattgefunden. Auch Bürgermeister Arno Zengerle, CSU, ist stolz darauf.
Wir haben schon seit Anfang der 90er Jahre einige Leute bei uns im Dorf, die sich mit dem Thema regenerative Energieerzeugung sehr intensiv befasst haben. Hauptsächlich Landwirte über den Bereich Biogas, aber auch wieder Inbetriebnahme alter kleiner Wasserkraftanlagen. Ja, und dann hat sich das weiterentwickelt mit dem Thema Wind, dann mit unserer Biomasseheizung, Photovoltaik. Ja, da hat es bei uns immer schon großen Konsens darüber gegeben. Die Beschlüsse im Gemeinderat sind zum großen Teil einstimmig gefallen.
Im vergangenen Jahr hat Wildpolsried 5,5-mal so viel Strom erzeugt wie verbraucht. Damit gehört das Dorf zu mehreren hundert sogenannten energieautarken Kommunen in Deutschland. Dazu kommen immer mehr Privathaushalte, die in ihren Niedrigenergie- oder Passivhäusern ausschließlich Strom und Wärme aus eigener Erzeugung verbrauchen. Gerne sehen sie sich als Keimzelle einer neuen, dezentralen Energieversorgung. Doch als Vorbild für ganz Deutschland taugen sie nicht. Davon ist Albert Moser überzeugt. Er leitet das Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft an der Technischen Hochschule Aachen, eine der wichtigsten Ausbildungsstätten für deutsche Elektroingenieure.
Dieser Autarkie-Gedanke funktioniert in meinen Augen nur bei wirklich ausgewählten ländlichen Standorten, die sich das, ich sag mal in Anführungszeichen, leisten können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Stadt autark werden könnte, ja, also eine Großstadt. Sind keine Photovoltaikflächen da, sind keine Windflächen da, sind keine Biomasseflächen da. Die werden immer Verbrauchszentren sein und die Erneuerbaren werden immer außerhalb dieser Verbrauchszentren sein. Ich glaube, die Lösungen sind sinnvoll. Ich glaube aber nicht, dass sie den Netzausbau ersetzen.
Industrie und Handwerk sind in den Städten konzentriert. Dazu kommen klimatisierte Bürogebäude, U- und S-Bahnen und hell erleuchtete Straßen. Entsprechend hoch ist der urbane Energiebedarf. Und selbst die ländliche Selbstversorgung ist nur eine Illusion. Denn neben dem Strom und der Wärme, die wir zu Hause verbrauchen, betanken wir auch unsere Autos. Und dann gibt es noch den indirekten Energieverbrauch. Für die Herstellung und den Transport all der Dinge, die wir täglich nutzen, von der Kleidung über die Möbel bis zum Wasser, wurde sehr viel Energie aufgewandt. Insgesamt sehr viel mehr, als auf der begrenzten Fläche eines Eigenheimdaches jemals erzeugt werden könnte. Apropos Eigenheim. Zum Prosumer von Solarenergie kann nur werden, wer über ein freies Hausdach verfügt. Wer zur Miete wohnt, bleibt außen vor. Das ist nur ein Grund für ein generelles Problem. So wie die Energiewende bisher organisiert ist, macht sie Arme ärmer und Reiche reicher. Das gilt sowohl für die einzelnen Bürger als auch für die Regionen unseres Landes. Die garantierten Abnahmepreise für Wind- und Solarstrom werden durch die EEG-Umlage finanziert. Als Aufpreis ist sie in der Stromrechnung aller privaten Verbraucher enthalten. Viele große Industrieunternehmen bleiben allerdings verschont. Und die lohnende Investition in einen Wind- oder Solarpark kann sich nur leisten, wer über das nötige Kapital verfügt. Alle müssen zahlen, aber nur Reiche können verdienen. Einen ähnlichen Effekt hat das EEG auch für das Reichtumsgefälle der deutschen Regionen. Der größte Teil der Förderung wird für Solarstrom ausbezahlt. 2015 waren es rund 10 Milliarden Euro. Ein gutes Viertel davon floss allein nach Bayern. Im bevölkerungsreicheren Nordrhein-Westfalen landeten dagegen nur 10%. Umgekehrt haben die Nordrhein-Westfalen doppelt so viel in die EEG-Umlage eingezahlt wie die Bayern. Insgesamt fließen so jedes Jahr 3 Milliarden Euro von Nord nach Süd, Tendenz steigend. Die Summe ist fast so groß wie der Länderfinanzausgleich zwischen München und Düsseldorf. Doch in der Öffentlichkeit wird das bisher kaum wahrgenommen. Die Soziologin Katja Pietzner vom Wuppertal-Institut hält das für einen Fehler.
Eine wirklich bundesweite Strategie zum Ausgleich auch von den Personen, die nachteilig im Rahmen der Energiewende behandelt werden, findet meines Erachtens noch viel zu wenig statt. Das ist ein Aspekt, der in Zukunft durchaus stärker noch diskutiert werden muss und auch sehr viel ernster genommen werden muss, definitiv.
Die Energiewende ist richtig. Sie ist eines der wenigen Themen, bei denen großer Konsens zwischen Politik und Bürgern herrscht. Aber richtig allein genügt nicht. Um auf Dauer erfolgreich zu sein, muss die Energiewende auch noch gerecht werden. Und das ist keine einfache Aufgabe.
Ich glaube, dass sie an diesem Zeitpunkt noch nicht gerecht sein kann. Ich glaube, die Energiewende ist ein so großer Prozess, der so viele unterschiedliche Aspekte und Aktivitäten erfordert, dass bis jetzt keiner tatsächlich in der Lage ist, diese Gerechtigkeit zu schaffen. Wichtig ist, dass wir Geduld haben. Also wir heißt alle die damit beteiligt sind, nicht nur die gesellschaftlichen Akteure, sondern auch die Verbände, auch die Unternehmen und auch die Politik, Geduld haben muss, sodass wir in eine gerechte Situation irgendwann mal kommen. Und der Weg dahin wird schwer, das ist klar.
Wir sind am Anfang der Vorplanungen. Wir haben
Dem Streit um die technischen Bauwerke der Energiewende muss ein Streit um ihre soziale Gerechtigkeit folgen. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass ein Radikalumbau der Energieversorgung kein Kinderspiel ist. Und er muss bei laufendem Betrieb geschehen, eine Operation am offenen Herzen eines der mächtigsten Industriestaaten der Welt. Weltweit gibt es dafür kein Vorbild. Im Gegenteil, viele Länder blicken mit großem Interesse auf die deutsche Energiewende. Gelingt sie, werden sich andere daran orientieren. Scheitert sie, ist auch der Erfolg der globalen Klimapolitik insgesamt in Gefahr.